predigt. Wir werden heute ein Stück der Apostelgeschichte betrachten, und zwar ja das komplette 10. Kapitel. Von daher werden wir ein paar Sachen nur anreißen, aber wenn ihr das zu Hause dann lest, dann wird euch Gott den Rest erklären. Apostelgeschichte, so ein bisschen als Hintergrund: Jesus hat den Lauf auf Erden, den ersten, vollbracht und ist in den Himmel gegangen. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und die Jünger begannen, den Geist Gottes zu erleben. Das Reich Gottes wurde gebaut. Die Menschen erlebten, dass dieser Jesus nicht tot war, sondern tatsächlich in seinen Jüngern und durch seine Jünger weiterlebte. Und wir steigen da ein. Petrus war schon ein relativ bekannter Apostel, also man wusste, der ist ein Mann Gottes und der Geist Gottes wirkt durch ihn. Wir steigen ein im 10. Kapitel. Es gab einen Mann in Caesarea, das ist ein Ort da, der hieß Cornelius. Er war Hauptmann der Abteilung, die italienische genannt wurde. Er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Also Cornelius, ein wichtiger Mitarbeiter der Armeebesatzung damals, ein Heide, kein Jude, sondern Besatzung, aber er war fromm und gottesfürchtig und sein ganzes Haus auch, also der hat den Standard in seinem Haus geprägt. Der hatte eine Vision um die 9. Stunde am Tag und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Wenn das zu laut ist, müsst ihr irgendwie ein Signal geben. Ich finde es relativ laut, aber wenn ihr gut damit, die hinten nicken, nichts ändern. Danke. Herr, was ist? Der sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und er hat ihrer gedacht. Das ist interessant, gell? Also manchmal, ich habe schon mal von jemand gehört, ja, der ist ja gar kein Christ, ja, der braucht ja gar nicht beten. Scheint anders zu sein. Scheint so, wenn jemand von Herzen auf Gott ausgerichtet ist, dann hört Gott das und hört auf die Dinge, die derjenige tut und sagt. Der Engel spricht weiter: Sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber, Simon, dessen Haus am Meer liegt. Als der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Also, wir haben da einen Menschen, der zu Gott betet, obwohl er Heide ist, und Gott hört das und gibt ihm Anweisungen, durch einen Engel, geh dorthin und ruf diesen Mann zu dir. Und er macht das, er schickt seine Mitarbeiter los. Jetzt wechseln wir die Szene und schauen mal zu, was in Joppe passiert. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten um die 6. Stunde. Also Petrus hat eine gute Gebetszeit, Petrus ist auf dem Dach des Hauses, sind Häuser mit Flachdächern. Petrus betet dort und betet an und es geschieht nichts. Er betet einfach, okay? Als er dann hungrig wurde, wollte er essen. Also er ist fertig mit seinem Gebet und sagt dann zu seinen Leuten, bei denen er da ist: Wann gibt es denn was zu essen? Während sie ihm etwas zubereiteten, geriet er, Luther übersetzt, in Verzückung. Er hat eine Vision. Er sieht den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch wird herabgelassen, an vier Zipfeln runtergelassen auf die Erde. Darin sind alle möglichen vierfüßigen und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme geschieht zu ihm, die sagt: Petrus, schlachte und iss. Und Petrus schreckt zurück und sagt: Herr, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Man muss dazu wissen, die jüdischen Speisebestimmungen haben eine Menge Sachen ausgenommen, haben gesagt, das darfst du nicht essen. Da steckt viel Sinn dahinter, weil das waren Sachen, die in den dortigen Bedingungen leicht schlecht wurden. Auf jeden Fall waren viele Dinge verboten. Petrus hatte sich immer tadellos an die Speisegebote gehalten und ist entsetzt und sagt, ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, nenne du nicht unrein. Das geschah dreimal und dann wurde das Tuch wieder hochgezogen in den Himmel. Jetzt machen wir an der Stelle mal eine kleine Pause und überlegen uns, was hier passiert ist. Punkt 1. Petrus wartet aufs Essen. Es ist nicht so, dass Petrus dasteht in tiefster Versunkenheit und Verbindung zu Gott und dann kann Gott zu ihm sprechen. Petrus hat vorher gebetet, Petrus hat eine Beziehung zu Gott, Petrus ist Gott nahe. Dann ist er hungrig, fragt, wann gibt es denn Mittag und setzt sich hin und beginnt darauf zu warten. In dem Augenblick spricht Gott zu ihm. Ich finde das toll und ich finde das für uns auch ein Beispiel. Weil manchmal denken wir, nee, jetzt muss ich in die Stimmung kommen und jetzt muss ich noch ein Lobpreislied spielen und jetzt. Nein, es hängt von Gott ab, wann Gott zu dir spricht. Gott kann zu jeder Zeit in deinem Leben eingreifen. Es ist wesentlich mehr davon abhängig, wie du durch deine Tage gehst und wo dein Herz ist, wie dass du jetzt in der richtigen Umgebung bist. Also er hat Hunger, er wartet aufs Essen und Gott beschließt, jetzt könnten wir zu ihm sprechen. Eine kurze Anmerkung zum Mundschutz. Letztes Mal hat mich jemand gefragt, hat gesagt, ich wäre fast bewusstlos geworden, das ist so schwierig durch den Mundschutz. Wenn das bei dir so ist, ab Montag darfst du hier sowieso, ab nächste Woche sitzen ohne Mundschutz, aber wenn das bei dir so ist, so unangenehm und du Konzentrationsprobleme kriegst, kannst du ihn auch jetzt absetzen. Warum? Auch nach der Infektionsschutzverordnung geht das persönliche Wohlergehen vor. Wenn dein Kreislauf anfängt zu leiden, nimm den Mundschutz ab und atme frische Luft, solange du am Platz bist. Also das nur so zwischendurch, weil ich weiß, dass das manchmal sehr mühsam ist, diese feuchtwarme Luft und die Frühstückszwiebeln immer wieder einzuatmen. Also, die zweite Frage, die wir uns an der Stelle stellen, ist, warum die ganze Show? Warum macht Gott das mit ihm? Ich meine, ein gigantisches Tuch, runtergelassen, da drin ist alles Mögliche, wimmelt und kriecht. Und Petrus guckt sich dieses Tuch an, in seiner Vision, und dann sagt eine Stimme, Essen ist fertig. Und er, nein, das ist unrein. Und dann sagt die Stimme, was ich rein nenne, was Gott rein nennt, sollst du nicht unrein nennen. Iss. Und das passiert dreimal. Hätte Gott nicht einfach sagen können, übrigens Petrus, demnächst kommen ein paar Heiden vorbei, ist okay, geh mit denen. Warum macht er das? Und was lernen wir daraus für uns? Warum er das macht? Nachher ein kleiner Hinweis darauf. Aber was lernen wir für uns? Nun, manchmal haben wir bestimmte Vorstellungen davon, was und wie Gott in unserem Leben wirken müsste. Und Gott macht es ganz anders. Und das ist völlig in Ordnung. Er macht Dinge so, wie er das möchte. Manchmal denken wir, das muss auf eine bestimmte Art und Weise geschehen. Ich habe einen Fürbitter kennengelernt, der gesagt hat, auf diese ganze Diskussion, wie präzise und spezifisch muss ich denn beten, der gesagt hat, ich bin Gottes Kind, ich bin nicht sein Privatsekretär. Ja. Gut, also, diese Sache mit dem Tier, mit den Tieren in dem Tuch, was Gott reingemacht hat, nenne du nicht verboten. Petrus war ratlos, und da lesen wir weiter, Vers 17. Als Petrus noch ratlos war, was diese Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, da fragten die Männer, von Cornelius gesandt, nach dem Haus Simons und standen an der Tür. Sie riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Petrus dachte nach über die Erscheinung. Der Geist Gottes sprach zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, steh auf, steig hinab, geh mit ihnen, zweifle nicht, ich habe sie gesandt. Petrus stieg hinab zu den Männern und sprach, ich bin's, den ihr sucht, warum seid ihr hier? Dann erklären sie, Hauptmann Cornelius, gottesfürchtig, ein Engel hat ihm gesagt, dass du kommen sollst. Er rief sie herein und beherbergte sie und am nächsten Tag machte er sich auf mit ihnen und einige Brüder gingen mit. Am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Vermutlich ist da ein Bote schon mal vorausgegangen, hat gesagt, der kommt tatsächlich und der hat alles vorbereitet. Als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus richtete ihn auf und sprach, ich bin ein schwacher Mensch. Während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Auf den Aspekt, dass der Hauptmann Cornelius zu ihm sendet und dann alle zusammenruft, weil er das Gefühl hat, dass Petrus ein Kind Gottes ist und die Antwort auf seine Fragen hat, werden wir nicht tiefer eingehen, aber es ist so. In deiner Umgebung sind Menschen, die wissen im Geist, dass du die Antwort auf ihre Fragen bist. Und wenn du bereit bist, das weiterzugeben, dann werden sie froh sein, es hören zu können. Jedenfalls geht der Petrus rein und sagt, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit Fremden umzugehen und zu ihnen ins Haus zu gehen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. Ich frage euch jetzt, warum habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach, vor 4 Tagen um diese Zeit betet, er beschreibt dann nochmal die Sache mit dem Engel. Und da sandte ich sofort zu dir, du hast recht getan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Das ist die Art und Weise, wie wir gerne evangelisieren würden. Ne? So, keine Furcht vor Ablehnung oder vor irgendwas, sondern bitte komm rein. Hier sitzen alle, wir haben uns perfekt vorbereitet und hören. Okay. Petrus tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. An der Stelle müssen wir wieder einen Moment innehalten und feststellen, was Petrus da gerade gesagt hat. Einen Schritt zurück, wer ist Petrus? Petrus ist einer der Jünger, die von Anfang an dabei waren. Petrus hat 3,5 Jahre direkt mit Jesus verbracht. Petrus hat Totenauferweckungen erlebt, Heilungen und er hat die komplette Lehre Jesu gehört. Als Jesus auferstanden war und die Jünger durch die Bibel gezogen hat, sie gelehrt hat, hat Petrus das alles mitgekriegt. Und was passiert hier? Er sagt, jetzt habe ich einen Punkt verstanden. Ich finde das hochgradig spannend, weil ich gelegentlich mich mit Menschen unterhalte, die sagen, ich habe das Buch gelesen, ich habe alles verstanden, was machen wir denn jetzt? Oder auch, ich bin mir absolut sicher, dass Gott. Gut, meine Überzeugung, die ich aus meiner Beziehung zu Jesus und aus seinem Wort gewonnen habe, sind auch relativ fest ausgearbeitet, wie auch immer man das sagen will. Aber trotzdem ist mir das hier bewusst. Er ist 3,5 Jahre an der Seite Jesu gegangen. Er hat alles mitgekriegt. Er hat den Geist Gottes in Fülle bekommen. Und dann muss Gott so eine Show aufführen, damit er sagt, oh, ja echt, die Heiden auch. Da gab es diese Geschichte mit der Frau aus Syrophönizien, wo Jesus dann gesagt hat, ich bin zuerst zu denen im Haus Israel gesandt, aber dann. Da gab es verschiedene andere Gelegenheiten, wo klar wurde, eigentlich gilt die Erlösung für die ganze Welt. Gott liebt die ganze Welt. Und an der Stelle sagt dieser Petrus, jetzt habe ich es verstanden, dass es auf Gottesfurcht und aufs Herz ankommt und nicht darauf, als Jude geboren zu sein. Das ist spannend und macht mich immer mal wieder nachdenklich, wenn ich mir absolut sicher bin, nee, das funktioniert so. Da bin ich mir sicher. Basierend auf was? Okay, ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden. Petrus predigt jetzt und das ist eine total tolle Predigt. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt. Er hat Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher Herr ist über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa, nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und hat alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und Toten. Von dem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Wie gut und theologisch ist diese Predigt? Jetzt mal so als Frage. Also ich meine, ich habe es jetzt so zusammenhängend gelesen wie möglich. Aber Petrus sagt, okay, ihr wisst, was in Judäa und Galiläa passiert ist. Und zwar, erstmal hat Johannes die Taufe gepredigt und Jesus von Nazareth war gesalbt. Er hat alle möglichen Wunder getan und wir sind Zeugen. Ich habe das selber mit meinen Augen gesehen, genau. Den haben sie ans Holz gehängt und hatten ihn getötet. Aber den hat Gott dann wieder auferweckt. Und dann haben Leute ihn gesehen. Also nicht alle, sondern wir. Und genau. Und dann hat er gesagt, wir sollen predigen und wir sollen bezeugen, dass er auferstanden ist. Und das ist übrigens nicht alles, was wir nur erlebt haben, sondern wenn ihr in die Propheten reinguckt, dann ist es da auch. Ja, tolle Predigt, oder? Also heutzutage würdest du eine 6 in Homiletik und Klasse wiederholen kriegen. Ich bin frustriert seit vielen Jahren von dieser Predigt. Warum? Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Ich bin frustriert davon, zu sehen, wie viel Engagement wir in gute, durchstrukturierte Predigten hängen und wie wenig der Geist Gottes im Anschluss davon fällt. Wie wenig sich Herzen verändern. Wie wenig Menschen, die herkommen und die gequält sind und geknechtet sind, nach Hause gehen und sagen, jetzt habe ich erfahren, dass dieses Schloss, das mein Herz verschlossen hat, explodiert ist. Ich bin frei. Die Menschen, die gesucht haben ihr ganzes Leben, die Drogen genommen haben, nach einer Predigt sagen, ich bin dem Leben begegnet. Es liegt nicht an uns. Und dann liegt es doch wieder an uns. Es liegt nicht an der mehr Leistung, die wir bringen müssen, oder manchmal bewegt sich Gott in Wellen. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann tut er manche Dinge sehr, sehr intensiv in manchen Zeiten und dann ist es plötzlich weniger. Aber ich bin trotzdem nicht zufrieden. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, das war der Petrus, das war der, nein, das war der Geist Gottes, der auf Petrus war und durch Petrus gewirkt hat. Wir sehen es immer und immer wieder in der Kirchengeschichte. Wir sehen Szenen, wo jemand, der so schlecht gepredigt hat, dass er seine Predigt wortwörtlich aufschreiben musste, sich bewegungslos hingestellt hat und die abgelesen hat, nicht zu Ende predigen konnte, wegen des lauten Weinens der Sünder, die festgestellt haben, dass sie in die Hölle gehen. Wir sehen Predigten, wo Menschen während der Predigt geheilt wurden, frei wurden. Wo der Geist Gottes eingegriffen hat und gesagt, ist ja schön, dass du mein Wort verkündigst, aber da ist noch jemand, den möchte ich jetzt gerade heilen. Wir sehen Prediger, die gesprochen haben und dann zwischendurch dem dämonischen Schreien Einhalt gebieten mussten, gesagt haben, jetzt bist du ruhig, jetzt wird noch das fertig gepredigt und dann kümmern wir uns darum, dass du ausfährst. Der Geist Gottes offensichtlich hat dort gefunden vorbereitete Herzen. Wir hatten ja gesagt, dieser Cornelius, der war jemand, der gottesfürchtig war und der ihn gesucht hat, der sein ganzes Haus, sein ganzes soziales Netz hieß das, also nicht nur die Familie, sondern alle, die dazugehörten. Das ist bei einem Hauptmann, sind das 100 Leute, mehr Leute, der die alle vorbereitet hatte und gesagt hatte, jetzt kommt einer. Und diese Herzen waren bereit Und während dieser Predigt sagt der Geist Gottes, Petrus, passt schon, reicht. Ja. Also während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass diese in anderen Sprachen redeten und Gott hoch priesen. Petrus antwortete, kann jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist genauso empfangen haben wie wir? Und er befahl, sie zu taufen im Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn noch einen Tag da zu bleiben. Also wenn du eine gratis Übernachtung brauchst, taufen. Wie gesagt, das beschäftigt mich. Es ist kein Vorwurf, sondern es ist ein Suchen dessen, was damals geschehen ist. Es ist kein Suchen nach einem Patentrezept, sondern es ist ein Hinterfragen, ob ich das, was ich tue, tatsächlich richtig mache. Am stärksten war diese Frustration. Ich habe eine Zeit lang ein bis zweimal im Monat gepredigt und es ist herzlich wenig passiert. Und die Leute haben sich bedankt dafür, das ist theologisch und das ist toll und das bringt sie weiter, aber sie sind nicht wirklich verändert worden. Und das kann es nicht sein. Ich stehe hier und sage, das kann es nicht sein. Ich brauche so viel mehr von Gottes Gegenwart in meinem Leben. In dem, was ich sage, nicht nur beim Predigen, sondern allgemein, wenn ich mit Menschen umgehe, sodass sie angerührt werden von der Liebe des Vaters. Ja. Genau. Bevor wir zusammen beten, noch der Hinweis, den ich vorher angekündigt habe, warum diese Sache mit dem Tuch und so weiter. Petrus kommt dann hinterher nach Jerusalem und die Apostel versammeln sich und sagen, du hast was mit Heiden gegessen und warst bei ihnen zu Hause? Für die anderen war es offensichtlich genauso schwer vorstellbar, dass das tatsächlich Gott war. Und ich könnte mir vorstellen, das steht jetzt so nicht drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ein Problem gehabt hätten, wenn er gesagt hätte, ja, hat Gott zu mir gesagt. Was er stattdessen macht, ist, erzählt in aller Ausführlichkeit diese Geschichte und dann kam das Tuch runter und ich sagte, das geht gar nicht. Und dann kam das Tuch wieder und ich sagte, das geht immer noch nicht. Und dann kam das Tuch und fragte nach Senf und Ketchup und ich sagte, das geht trotzdem nicht. Und also er hat diese Geschichte sehr, sehr ausführlich erzählt und hinterher sagten die Jünger, die da versammelt waren, dann, aha, sie hörten das, sie schwiegen still, lass mal nachdenken, und sie lobten Gott und sprachen, da hat Gott tatsächlich auch den Heiden die Buße gegeben, die zum Leben führt. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Show mit dem Tuch jetzt nicht Special Effects für Petrus waren, sondern noch einen tieferen Sinn hatten, dass es hinterher die Apostel und die Gemeinde in Jerusalem überzeugt hat. Vater, danke dafür, dass wir sehen können, was möglich ist. Und glauben können, was darüber hinausgeht, weil du gesagt hast, dass die, die an dich glauben, größere Taten vollbringen werden. Auf der anderen Seite sind wir demütig und zerbrochen und stehen vor dir und sagen, Herr, warum sehen wir so viel Krankheit, so viel Böses, so viel in unserer Umgebung? Und wir suchen nicht nach einem Patentrezept. Wir suchen nicht nach einem Automatismus, um dich, Gott, zu manipulieren in einer Art und Weise, dass du in unserem Leben wirkst. Aber wir suchen, dass du unser Herz so veränderst, dass wir Freunde sind und dass du mit uns gehst, wohin auch immer wir gehen. In unsere Arbeit, in unsere Familien, in unsere Häuser, in unseren Gottesdienst. Und dass wir das sehen dürfen. Jesus, wir sehen dein Mitleid mit der Schöpfung und wir möchten sehen, wie du Leben veränderst, wie du die Gefangenen frei machst, die zerbrochenen Herzen sind, heilst, wie du Menschen, die dich nicht kennen, reinführst in eine Begegnung mit dir. Danke, dass das heute noch genauso möglich ist, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit.